Liebe Gemeinde, wenn der Küster wieder hereinkommt, geben Sie ihm vielleicht einen kleinen Tipp, dass er nochmal an dem Mischpult versucht, den Hall etwas rauszunehmen. Ist ein bisschen trönig abgemischt. Aber vielleicht stört Sie es nicht so wie mich. Eben war ganz was Lustiges passiert. Um 9.30 Uhr schlittere ich schon mal rüber aus dem Pfarrhaus in die Kirche, um die Lieder nochmal anzustecken. Und der Einzige, der mir begegnet in diesem einsamen, morgendlichen, weihnachtlichen Städtchen, ist ein junger Mann, mit dem ich die paar Schritte zusammen zur Kirche gehe. Da habe ich gedacht, ich muss ihn doch mal ansprechen. Wo gehen Sie denn hin so früh, wo alle Jugendlichen noch schlafen, wegen der tollen weihnachtlichen Spätprogramme? Ja, sagt er, ich gehe ins Fitnessstudio. Sag ich, das ist ja unglaublich, am zweiten Weihnachtsfeiertag ist ein Fitnessstudio auf, um die Uhrzeit schon. Ja, sagt er, die machen sogar um 12 schon wieder zu. Man muss sich beeilen, dass man noch was mitbekommt. Sag ich, oh, da haben Sie ja auch viel abzutrainieren oder so. Ja, und ich bereite mich darauf vor, die Leute geistlich fit zu machen jetzt hier um 10 Uhr. Ja, sagt das auch nicht unwichtig. Ich mache mich auch manchmal geistig fit. Also dann habe ich gesagt, alles Gute und viel Spaß. Ja, also es ist doch nicht wahr, dass die Leute nicht aus dem Bett kommen wegen der Dinge, die sie begeistern. Wer weiß, er muss seinen Körper fit halten, der kommt schon sogar am zweiten Weihnachtsfeiertag um 9.30 Uhr über die Straße ins Fitnessstudio. Das gibt einem doch Hoffnung, auch wenn ich das ganz weltfremd finde, wenn eine Kirchengemeinde wie in Mülheim, Lämmerspiel zum Beispiel, weil sie keinen Pfarrer haben, zum Beispiel am 23 Uhr, am 24.12. um 23 Uhr vertreten haben, am nächsten Tag, am ersten Weihnachtsfeiertag, schon wieder um 9.30 Uhr Gottesdienst haben. Ich glaube, da braucht man sich nicht wundern, dass die Kirche leer ist. Leere Kirchen. Ich kenne Pfarrer, die haben den Mut, so frech zu sein. Ich traue mich das immer nicht ganz. An Weihnachten die Leute zu verabschieden und sagen, also dann, ich wünsche Ihnen schöne Weihnachten, guten Rutsch, frohe Ostern, schöne Pfingsten und bis in einem Jahr. Wir wollen uns versuchen, noch einmal zu vertiefen in die Botschaft, und zwar anhand dieses Gedichtes von Jochen Klepper, das ich verknüpfe mit den ersten Worten aus dem Johannesevangelium. Übrigens hat Jochen Klepper dieses Lied in dunkler und schwerer Stunde gedichtet. Das war das letzte seiner Lieder, bevor er dann, um seine Frau vor den Schergen der SS zu schützen, selbst mit ihr in den Tod ging. Man kann damit die Predigt gut gliedern. Erstens, wer warst du, Herr, in dieser Nacht? Und wer war ich, Herr, vor dieser Nacht? Wer warst du, Herr, in dieser Nacht? Und wer ward ich, Herr, in dieser Nacht? Zuerst, wer warst du, Herr, vor dieser Nacht? Das ist das große Rätsel, wer Gott überhaupt ist. Und wenn du bist Gott, wer warst du und wer wirst du sein? Es ist die Suche aller Religionen. Und weil man ohne Antwort nicht leben kann, weil keiner ohne diese Antwort so richtig leben kann, haben die Menschen und die Kulturen der ganzen Welt sich Antworten selber gegeben. Menschliche Antworten natürlich. Und deswegen ist es auch kein Wunder, dass die Götter der verschiedenen Religionen aussehen wie Menschen, positiv oder negativ. Millionen von Göttern finden wir bei den Hindus. Aber das ist alles nur für das einfache Volk Inkarnationen einer letztlich, was den hinduistischen Theologen klar zu sein scheint, unpersönlichen Gottheit. Ist das Gott? Ein Gott ohne Vergebung, wo das Karma regiert, ohne Gnade, wo nur Vergeltung sich durchsetzt und Kastensystem, das Nirvana, das Nichts der Buddhisten, ist das Gott? Oder Allah, der Moslems, ein fern von den Menschen existierender Gott, der nie Mensch wurde, der ohne Liebe ist, der schicksalhaft, dem wir schicksalhaft ausgeliefert sind, Kismet, Inshallah, Inshallah, wenn Gott will, wenn er nicht will, kommt alles anders. Wir kennen seinen Willen nicht. Letztlich sind wir seiner Willkür ausgeliefert. Oder erinnern wir uns noch ein bisschen zurück. Es ist ja schon Vergangenheit. Karl Marx mit seinem fernen Paradies einer klassenlosen Gesellschaft. Auch eigentlich eine Religion. Ist das Gott? Und dann da hinein und in all das, was wir so kennen, was die Leute denken und wir selber denken und dachten, das Wort aus der Bibel. Und der Logos wurde Fleisch und wohnte unter uns. Gott wird ein Mensch und kommt in unsere Welt, fremd und unerkannt. Wer warst du, Herr, vor dieser Nacht? Wer warst du vor Weihnachten? Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Es ist nichts gemacht, was gemacht ist, ohne dasselbe. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis. Das ist das wahrhaftige Licht, welches alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch dasselbe gemacht und die Welt kannte es nicht. Also, Entschuldigung, ich habe mich verlesen. Es war in der Welt, dieses Licht. Und dann dreht es um, grammatisch, und es wird zu einem Er. Er kam in sein Eigentum. Jetzt wird es persönlich. Jetzt kommt er als ein Jemand. Wer warst du, Herr, vor dieser Nacht? Das ist keine Frage für Jenseitsphantasten oder Grübler, Ewigkeitsspekulanten. Das ist die Weihnachtsfrage. Weil, wenn er in die Welt gekommen ist, muss er vorher schon gewesen sein. Wer aber war er und wo war er? Es gibt ja diese interessanten Weihnachtsbeilagen der großen deutschen Wochenzeitungen. Und da war einmal in einer dieser deutschen Beilagen eine zum weihnachtlichen Thema unter der Überschrift Die Verkündigung. Und man las plötzlich, auf unseren Erdball kam vor diesen Tagen, woher, das wusste niemand zu sagen, kam ein Wesen, das kein Tier war, doch auch kein Mensch, undefinierbar, ein Ding. Mit Düsen und Antennen, das schien sich hier gut auszukennen. Habt keine Furcht, sprach es, ihr Leute, ich bringe euch frohe Botschaft heute, auf die ihr lange schon wartet. Also hört. Krax, da war irgendwas gestört. Vielleicht ein winzig kleines Teil. Krax, sagt es, ist euer Heil. Der Rest war da nur ein Lallen. Das Sprechsystem war ausgefallen. Und es ließ sich nicht mehr reparieren. Die Leute fingen heftig an zu diskutieren darüber, was das Wesen sagen wollte, was das wohl wäre, dass ihr Heil sein sollte. Ich glaube, noch vor Ende dieses Jahres, rief einer, kommt das Heil vom Mars. Das Heil von Marx erwarten doch die Marxisten. Von Jesus Superstar mal wieder junge Christen, von einer Utopie die Utopisten, von ihrem Cello die Cellisten, von faulen Zähnen die Dentisten, von dem Gesetzbuch die Juristen, von hohen Bergen Alpinisten und von sich selbst die Egoisten. Wie gut, es blieb die Lösung offen, so darf ein jeder weiter hoffen. Wir lieben solche Wortspiele, aber dahinter steckt die Ironie und der Zynismus eines jemandes, der sagt, darauf gibt es eben keine Antwort. Und deswegen darf jeder mit seiner eigenen menschlich begrenzten Antwort recht haben. Darf er? Und wenn Gott sich nun wirklich zu erkennen gibt, wenn Gott nicht ein Begriff ist, wie ein Wechselrahmen für austauschbare Bilder, wenn er aus dem Rahmen fällt, aus dem Bild, das wir gemacht haben, und nun wirklich in die Wirklichkeit heraussteigt und uns begegnet. Wer warst du, Herr, vor dieser Nacht? Das ist die Antwort Gottes. Ein Kind in der Krippe. Es kommt aus der Ewigkeit, aus dem, was wir nicht haben. Es kommt aus der Kraft, die diese Welt, die diesen Kosmos, die dieses ganze Universum sogar geschaffen hat. Eine Kraft, die wir also auch nicht haben. Es kommt aus der Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit, die wir auch nicht haben. Es kommt aus dem Leben, aber es ist ein ewiges Leben, das wir auch nicht haben. Oder wollen wir das Leben nennen, was wir so kennen? Es kommt aus dem Licht, sein Licht, das wir auch nicht haben. Es kommt aus Gott, aus ihm selbst. Dieses Kind in der Krippe war Gott. Dieses Kind in der Krippe ist Gott. Und plötzlich ist alles Niedliche und Süße mit einem Schlag weg. Ich habe auch nichts gegen den süßen Knaben im lockigen Haar. Warum denn auch? Das ist eben deutsche Kultur. Aber das langt nicht für das Leben. Darf es ein bisschen mehr sein? Wie meine Frau in einer Andacht vor diesem Weihnachten für eine Mitarbeiterzeitung von Frauenstunden schrieb, vom Himmel hoch, da kommt noch mehr. Dieses Kind in der Krippe ist mehr. Es ist Gott in menschlicher Gestalt, der jetzt aus der Ewigkeit zu uns kommt. Also nicht von draußen, vom Walde komme ich her, sondern wirklich vom Himmel hoch, da komme ich her. Von dort her, von Gott her wird es Weihnachten. Und jede Sehnsucht, die du im Herzen hast, die wird scheitern, wenn sie nicht von Gott her kommt und von Gott her befriedigt wird. Das Kind in der Krippe, der Schöpfer aller Dinge? Am Anfang war das Wort und alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, schreibt Johannes. Beschlossen, sagte Jochen Klepper, beschlossen war in dir, was lebt, geschaffen ward durch dich, was webt. Die Weihnachtsgeschichte beginnt nicht mit Bethlehem, sie beginnt auch nicht mit unseren vorweihnachtlichen Vorbereitungen, sie beginnt am Anfang, eigentlich im Ursprung, en arche, am Anfang der Zeit, vor aller Zeit, der da als Kind in der Krippe liegt, der steht längst in Verbindung mit uns als Schöpfer. Und bevor die Zeit wurde, war er. War sein Denken an dich, gab es schon seinen Willen, dass du leben solltest und geboren würdest. Es war schon das Wissen um unsere Schuld, um seinen Plan, uns zu retten. Weihnachten fing vor der Zeit an. Und Weihnachtszeit heißt, Jesus in seiner himmlischen Herrlichkeit. Und deswegen können unsere Feste auch nur ein schwacher Abglanz davon sein, was einmal für ein Fest Gott für uns bereit hat. Aber das Interessante ist, wo das Christfest für uns so herrlich wird, da, wo wir eigentlich diese schöne feierliche Zeit erwarten zu haben, jetzt in diesen Tagen, da hört für Christus die Herrlichkeit gerade auf. Und deswegen, zweitens, wer war ich, Herr, vor dieser Nacht? Wer war ich? Wieso? Ich war doch noch gar nicht geboren. Aber der Herr wusste, dass ich geboren würde. Er wusste, wie du heute, 2001, hier in diesem Gottesdienst sitzen würdest, mit welchen Problemen, mit welchen Lasten, mit welcher Einsamkeit, ja, mit welcher Schuld. Er wusste es und deshalb ist er gekommen. Weil er uns liebt und unsere Gegenliebe will, kann er uns nicht zwingen. Liebe kann nicht zwingen. Deswegen hat Gott auch nicht gezwungen. Er bietet sich uns an, was wir mit ihm machen. Er wartet, weil er dich liebt. Er lässt uns unseren Willen. Er zwingt sich uns nicht auf. Wer war ich, Herr, vor dieser Nacht? Will ich das wirklich wissen? Gottes Diagnose ist ziemlich nüchtern. Es ist gefährlich, manchmal so zu fragen. Es könnte sein, dass man sich dem heiligen Gott stellen muss. Wenn wir die 10 Gebote einmal ernst nehmen, dann ist Weihnachten kein Fest der Gefühle mehr, sondern er will uns umkrempeln und verändern. Es könnte sein, dass man sich nicht nur fragt, wer war ich, Herr, vor dieser Nacht, sondern wer bin ich, Herr, heute? Und wer bist du für mich? Ich will nicht die ganzen Dinge jetzt aufzählen, die die Bibel uns nennt, wie die Menschen in den letzten Tagen sein werden. Gottes Diagnose für die Zukunft der Menschheit ist auch ziemlich scharf. Sie nimmt kein Blatt vor den Mund, sie ist nicht schmeichelhaft. Fleisch nennt die Bibel das, was wir von Natur aus sind, wie wir geboren worden sind unter verkehrten Vorzeichen und unter verkehrten Vorzeichen auch falsch leben. So sind wir eben von Natur. Die Liebe wird in vielen Menschen erkalten, sagt die Bibel. Und die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen. Und ich fand es am Freitag war es oder am Samstag vor Weihnachten wirklich nicht mehr jugendfrei, was da über die Bildschirme flimmerte, um 19 Uhr schon bis 20 Uhr der Jahresrückblick. Schreckliche Nachrichten. Von Januar bis Dezember 2001. Eine schlimmer wie die andere. Und dazu bin ich fähig, dazu bist du fähig. Und deswegen kein Wunder, das Licht, das in diese Welt gekommen ist, dem wollen sich die Menschen nicht stellen. Und er kam in sein Eigentum und die ihm doch eigentlich gehören und die zu ihm gehören, nahmen ihn nicht auf, weil es erstmal unbequem ist, dieses Licht in unser dunkles Herz leuchten zu lassen. Aber einige könnten auch mit Jochen Klepper zurückblicken und zugeben, wer war ich, Herr, vor dieser Nacht? Das sei's in Scham und Schmerz gedacht. Denn ich war Fleisch und ganz verderbt, verloren und des Heils enterbt. Erloschen war in mir alles Licht, verfallen war ich dem Gericht. Ich war Finsternis und Tod und Nacht. Ich, dem Gott Heil und Gnade, zugedacht. Das ist die traurige Seite von Weihnachten. Denn die traurige Seite an Weihnachten ist das, warum es überhaupt nötig war, dass Gott Weihnachten werden ließ. Die Ursache. Es geht um mich Mensch auf der Suche nach Leben. Und was alles so gepredigt wird an Weihnachten, was wir doch alles selber machen sollen, vom Frieden in der Welt, was wir alles selber können sollen, diese Neogesetzlichkeit, von den Kanzeln, die Appelle, tu was, mach was, übernimm die Verantwortung für Länder, in denen du nie warst. Und dabei sind wir so begrenzt in unseren Möglichkeiten und schaffen es nicht mal in unseren Ehen und Familien. Hat uns das Frieden gebracht, was wir bisher getan haben aus eigener Kraft? Wie soll das den anderen Frieden bringen? Hat uns das erfüllt, was wir für ein sinnloses Leben hielten und das wir angestrebt haben, was wir bisher ohne Jesus gelebt haben, wie soll es dann den anderen einen Sinn geben? Ist das nicht ganz logisch, dass dann unsere Kinder andere Wege suchen, andere Wege gehen, anders suchen, als da, wo sie in unseren Häusern und Familien wissen, dass wir es auch nicht gefunden haben? Die gehen eigene Wege. Es gibt einen berühmten Evangelist in Deutschland, den Klaus Vollmer, der erzählte mal, dass eine sehr begüterte Frau nach einer Predigt von ihm in der Sakristei kam und die sagte, je elender ich wurde, umso prächtiger wurden unsere Partys, je hungriger ich nach Leben lechzte, umso prächtiger wurde mein Schmuck. Und dann sagte sie wörtlich und bat ihn, sagen Sie das allen jungen Menschen in den Universitäten und in den Schulen, wohin der Klaus Vollmer halt kommt, Sie ahnen nicht, Herr Pastor, wie arm wir reichen Leute sein können, denn die Lebenssehnsucht wird nicht gestillt durch das, was wir haben. Sagen Sie es allen weiter. Es klingt wie eine Bestätigung des Buchtitels von Erich Fromm: Haben oder Sein. Vielleicht haben wir nach unserem Gefühl zu wenig von diesem Weihnachtsfest und wirtschaftlich ist es auch dieses Jahr vielleicht nicht so gewesen wie sonst. Vielleicht haben wir auch wirklich genug, aber wie arm kann man dabei doch sein und wie reich können Arme sein? Das Christfest hat also erstmal keinen schönen Grund, sondern leider einen traurigen. Um unserer Schuld willen ist es Weihnachten geworden. Und das heißt nichts anderes, weil wir so weit weg sind von Gott und weil wir das Leben nicht haben und weil uns unsere Seele verirrt hat und ins Uferlose gekommen ist, wo sich Abgründe abtun. Da kommt Gott aus seiner abgrundtiefen Liebe her zu mir, weil er mich liebt. Aber weil er weiß, dass wir arm sind, sucht er uns, um uns reich zu machen. Und das halt meistens nicht dadurch, dass er uns materiell besser stellt, sondern mit einem Frieden, von dem nur der reden kann, der das persönlich in seinem Leben erfahren hat. Zum Beispiel wie die Frau, die in einer besonderen Weihnachtsausgabe der christlichen Zeitung Idea eine ganze Seite geschrieben hat über den Frieden, den sie empfand, alleine nur noch in Gott, denn das war das Einzige, was ihr geblieben war in der Gefangenschaft der Taliban. Eine Frau von den Shelter-Now-Leuten, die weiß, dass die Jahreslosung für nächstes Jahr in ihrem Leben Realität geworden ist, schon dieses Jahr. Gott ist unsere Rettung. Ein Frieden, der woanders herkommen kann, weil er anders herkommen muss, weil er aus der Situation, in der sie sich befand, überhaupt nicht herzuleiten war. Wer warst du, Herr? Wer wurdest du also in dieser Nacht? Jesus trägt den Namen Wort Gottes. Das Wort wurde Fleisch. In Jesus hat sich Gott ausgesprochen. In Jesus hat Gott gesprochen. Das Buch eines christlichen Kulturphilosophen heißt: Der Gott, der da ist und der redet. Und er schweigt nicht. Sein Wesen ist, dass er mit uns sprechen will. Und diese Liebe kann nicht eher ruhen, bis sie wieder ins Gespräch mit uns gekommen ist. Ein Ehebuch heißt: Seid ein Gespräch, wir sind. Das ist das, was Gott als Ehe mit uns eingehen will. Ein Gespräch führen, das nicht aufhört. Wer wurdest du, Herr? Das Wort Gottes für mich in dieser Nacht. Das Wort, das Gespräch ermöglicht. Der Logos, der alles geschaffen hat. Das Schöpferwort, das uns ansprechende Wort. Das Wort, das alles zusammenhält. Hier im Gottesdienst sitzt jemand, bei dem ich mal zum Essen eingeladen war und der mich total beeindruckt hat durch ein Tischgebet, das so begann: Gott, wir danken dir für diese Begegnung. Du bist ein Gott der Kommunikation. Du bist ein Gott des Gespräches. Und deswegen erwarten wir jetzt auch ein schönes Mittagessen zusammen, in dem wir uns begegnen, in dem wir sprechen miteinander, in dem wir kommunizieren. Aber noch mehr. Gefährte wurde er, sagt Jochen Klepper. Martin Luther nennt es noch altdeutscher Gesell. Dazu ist er Mensch geworden, um unser Gefährte zu sein, neben uns, um uns, in Gefahr. Einer, der mit uns auf der richtigen Spur gehen will, damit wir in Gefahr den Weg finden. Einer, der die Brücke schlägt zwischen Gott und dir. Einer, der selber unter Einsatz seines Lebens diese Brücke gespannt hat über den Abgrund, damit wir sicher gehen können darüber, um gerettet zu werden in Ewigkeit. Das ist Geborgenheit, schreibt einmal der Helmut Thielicke, der große deutsche Theologe, in einem Buch, dass wenn man auch auf einer unsicheren Überfahrt ist, aber man weiß, das Schiff kommt an. Das ist Geborgenheit, dass wenn die Stürme groß sind, aber man weiß, dieses Schiff wird nicht untergehen. Man kommt an. Das ist der Frieden, den wir im Glauben an Jesus haben dürfen. Das Wort wurde Fleisch, die lebendige Brücke Jesus Christus über die Abgründe unseres Lebens. Das Schiff, das uns aus der Zeit sicher in die Ewigkeit bringt. Herrlich, nennt der Apostel es. Wir sahen seine Herrlichkeit. Es wohnte unter uns. Und was ist hier zu sehen? Was ist hier Herrlichkeit? Erst einmal nur ein Kind in der Krippe und später ein Mann am Kreuz. Also, das ist nicht die Herrlichkeit dieser Welt. Nicht der Flitter dieser Welt. Diese Herrlichkeit ist eine innere Herrlichkeit. Gott liefert sich aus, wird klein und unscheinbar, verletzbar. Gott erniedrigt sich. Es wird Fleisch, dieses Wort, das heißt auch bis in die Sünde hinein. Und deswegen ist ihm nichts Menschliches fremd. Es taucht, so schreibt C.S. Lewis, wie ein Taucher in eine andere Dimension und nimmt uns vom Grund und holt uns hoch, dass wir die Luft, dass wir die Lungen mit guter Luft füllen können. Es taucht in alle Abgründe, nimmt uns auf die Schultern und bringt uns raus. Er taucht in diese Welt ein. Er geht auch an allen Einsamkeiten, die wir durchmachen können, nicht vorbei und wird selber der einsamste aller Menschen. Und das Letzte, wer war ich Herr in dieser Nacht? Also wer wurde ich Herr in dieser Nacht? Wie viele ihn aber aufnahmen, heißt es, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Sein Kind kann ich sein. Und es ist doch zum Weinen, dass so viele einfach zugrunde gehen an ihrem Zweifel. Obwohl Gott in Jesus volle Gewissheit anbietet, feiern Menschen Weihnachten und wissen nicht, wie sie mit Gott dran sind und wie sie das auf ihr Leben beziehen können. Und sie singen diese Lieder und sie lieben diese Lieder und es gibt ihnen eine Art Liturgie in ihrem Leben und nehmen doch die echte Kindschaft aus seiner Hand nicht an. Soll das denn alles umsonst gewesen sein? Wer so lebt, der landet dann oft doch eben in den verschiedenen Religionen und Weltanschauungen und findet's nicht. Deswegen, wer wurde ich Herr in dieser Nacht? Ich kann Gottes Kind werden. Und das ist Weihnachten, auch wenn es eben dann wirklich im Hochsommer ist. Wenn sich einer die Knie beugt vor dem Kind in der Krippe und betet, Herr, du hast mich gesucht, jetzt hast du mich gefunden, Herr, hier bin ich, dann ist Weihnachten. Deswegen sage ich den Konfirmanden auch immer, ja, wenn ihr irgendwann schon lange vor der Konfirmation in eurem Zimmer vorm Bett kniet und die Hände faltet und sagt, Herr, ich nehme dich als mein Herrn in mein Leben auf, dann seid ihr konfirmiert in dem Moment, weil dann ist die Beziehung festgemacht. Da geht es also nicht mehr um das Datum, sondern dann ist eben Weihnachten geworden. Und deswegen hatte Angelius Silesius getextet, der Mystiker, wenn Gott tausendmal in Bethlehem geboren wäre und nicht in dir, dann wäre es nichts nütze. Und das kann auch mitten im Sommer passieren. Ich lag in tiefer Todesnacht, du warest meine Sonne. Das ist ein Wort, dass Helmut Thielicke erzählt, dass er von einem Mann gehört hat in einem Krippenspiel im Gefängnis. Eine Weihnachtsfeier in einem Gefängnis. Und dann hat der Gefängnispfarrer gesagt, sehen Sie diesen Jungen hier, der hat um einer Armbanduhr willen seinen Freund erschlagen. Und der muss nun Jahr um Jahr im Weihnachtsspiel, im Krippenspiel diese gleiche Szene spielen. Er kniet vor der Krippe und sagt, ich lag in tiefer Todesnacht, du warest meine Sonne. Und der Pfarrer hat dem Helmut Thielicke erzählt, und ich sage Ihnen, sagte er, wenn Sie das aus diesem Munde hören, dann geht es Ihnen durch und durch. Dann werden aus diesen Worten, die wir so als Liturgie singen in den Weihnachtsliedern, wirklich existenzielle Erfahrungen. Auch ich lag in tiefer Todesnacht und er wurde meine Sonne. Ich weiß noch, wann das war. Gottes Kind werden. Ich lag in tiefer Todesnacht und doch ließ ich mich von dieser Sonne bestrahlen. Eine andere Sonne als die rein irdische Sonne. Ich wurde sein Kind und er mein Vater. Und noch weiß ich nicht, was ich sein werde. Ich spüre nur den hellen Schein. Und den hat mir auch der Jesus Christus in dieser heiligen Nacht, die in meinem Leben kam, an seiner Krippe entfacht. Wir wissen nicht, alle Rätsel zu lösen. Wir werden weiterhin Fragen haben. Wir sind als Christen unterwegs, aber auf einmal sind wir nicht mehr allein. Das ist das Wunderbare, dass eben dieses Weihnachten, wenn es ein echtes, erlebtes Weihnachten war, nicht nach diesen zwei Feiertagen aufhört, sondern weiterstrahlt. Was nehmen wir diese Weihnachten mit? Ich habe mich das in den letzten Jahren immer mal persönlich gefragt. Dieses Jahr nehme ich für mich mit, ich möchte es so machen wie Jesus. Jesus ist das Urbild des Missionars. Er begab sich aus seiner Welt, aus seiner Kultur in eine völlig andere, um die Menschen, die dort lebten, zu erreichen. Ich möchte es so machen. Ich möchte mich auch aus meinen Gewohnheiten befreien und möchte auch zu neuen Kulturen aufbrechen, neue Menschen kennenlernen, völlig fremde Dinge kennenlernen, um denen einer zu werden, der ihnen auf ihrer Ebene so begegnen kann, dass er das Wort irgendwie auch so austeilen kann, dass sie dadurch auch die Botschaft hören können. Dazu müssen wir auch einmal Gewohnheiten ablegen, müssen uns in Umgebungen begeben, die wir vielleicht bisher noch nie kennengelernt haben. Genau wie Jesus es gemacht hat. Das Urbild des Missionars. In eine fremde Welt eintauchen, um die, die dort leben, zu gewinnen. Und dabei erleben, ich bin nicht allein. Er ist immer bei mir. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, kann unsere Herzen und Sinne bewahren in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.